Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gleich in 10 Minuten ist die totale Sonnenfinsternis in den USA. Von West nach Ost. Am besten zu sehen, wenn wolkenfrei, in den Staaten Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Tennessee und South Carolina. Wir sprechen gleich mit einem Astrophysiker über die diesjährige Eklipse. Darüber, warum sich die Wissenschaftler schon so lange darauf freuen. Sie haben nämlich vor allem die Corona im Blick. Diesen hellen Kranz drumherum. Wieso? Das so gegen 6:45 hier bei uns. Pascal Fischer ist heute Abend mit dabei. Grüß
dich.
Hallo. Du hast heute zum Kampf online gegen Einzelhandel recherchiert.
Ja, es gibt tatsächlich ein Kaufhaus in Münster, das sagt, wir beraten hier nicht mehr umsonst, denn dann laufen die Leute weg und kaufen es online. Wer bei uns Beratung will, zahlt erstmal 25 Euro.
Hui, 25 Euro für die Beratung und da kriegt man die zurück, wenn man es dann dort im Laden kauft, wenigstens?
Naja, es geht um sehr teure Produkte. Also okay. Ist jetzt nicht so ein Mini-T-Shirt und dann bist du alles los oder so.
Gleich mehr dazu. Schönen Abend euch. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Hier ist Deutschlandfunk Nova. Sind wir mal ganz ehrlich heute am Montag. Schön im Laden beraten lassen, ne? Schöne Fahrrad, den Helm dazu, vielleicht auch ein Tablet noch ausprobieren und dann aber alles viel billiger online kaufen. Das macht der ein oder andere von euch, oder? Fast ohne schlechtes Gewissen. Nur der Einzelhandel, der verschwendet dann Zeit und verdient am Ende nichts. Und am Ende sehen dann die Fußgängerzonen alle gleich aus, weil die Läden zugemacht haben und nur noch Modeketten übrig sind, die es überall gibt. Ein Münsteraner Kinderkaufhaus hat jetzt die Nase voll von diesem Gucken und Klicken und dann woanders kaufen und will für eine ordentliche Beratung bei bestimmten Dingen jetzt 25 Euro haben. Geht es tatsächlich nur noch so in den Innenstädten? Pascal Fischer, 25 Euro ist ganz schön viel.
Ja, nicht unbedingt. Das kommt dann auf die Ware an. Das Kinderkaufhaus Muck in Münster, das hat teure Sachen im Programm, zum Beispiel so Kinderwagen oder auch Kindertragen und sowas. Und da lohnt sich die Beratungsgebühr natürlich, ne? Denn sowas musst du sehen, anfassen, testen, vielleicht sogar mit einem Baby. Das sagt Muck-Chef Jürgen Buttke. Und dafür kann man so viel verlangen, findet er. Sonst gucken die Leute eben und hauen wieder ab. Und Buttke bleibt auf seinen Personalkosten für 50 Mitarbeiter sitzen, auf Miete für ein 3-Etagen-Kaufhaus. Also das ist schon ein bisschen verständlich, finde ich.
Okay, also die Leute werden jetzt quasi plötzlich damit konfrontiert. Weitere Fragen kosten jetzt 25 Euro.
Ja, nur wenn klar ist, die gucken, die wollen spielen und hauen dann wieder ab. Ne? Ja. Stammkunden zahlen nichts, sagt der Chef. Und wenn du was sofort kaufst vor Ort, dann gibt es natürlich auch keine Gebühr. Man kann auch Online-Beratungstermine vereinbaren. Das finde ich gar nicht so schlecht, denn das vermittelt ja auch ein bisschen das Gefühl, das Geschäft nimmt dich ernst und nimmt sich Zeit und hetzt da nicht irgendwie von einem Kunden zum nächsten. Dem Kaufhaus zufolge sind einige Kunden schon wütend rausgestapft bei dieser Message. Ja, jetzt 25 Euro. Aber viele verstehen das auch.
Okay, aber dieses Kaufhaus ist jetzt nicht das allererste, das auf so eine Idee kommt. Du hast jemanden gefunden, der schon einen Schritt weiter ist.
Ja, der Mann heißt Michael Pütz. Der war schon 2016 so weit. Da hatte der einen kleinen Laden in der Essener Innenstadt. Hieß Ideenreich. Da gab es so Dekoartikel, Geschirr und immer alles so ein bisschen kreativ aufgemacht mit Ruhrgebietsbezug. Das lief eine Weile ganz gut, aber dann hat Michael Pütz immer weniger verkauft. Und das hätte sich irgendwann einfach nicht mehr gelohnt.
Also auch da das Prinzip kommen, gucken, inspiriert werden und dann im Netz kaufen.
Ja, genau. Er hat mal Buch geführt, ne? 50 Leute kommen eines Tages in den Laden. Abends hat er 12,50 Euro in der Kasse gehabt. Dann hat er 2 Euro Ladeneintrittsgebühr genommen. Das gab auf Facebook, da hat er ziemlich auch gepostet. Das gab da also ja Entrüstung, aber auch Verständnis.
Okay, und dann ist er pleite gegangen?
Nee, der ist heute glücklich über diesen Werbestunt, denn das hat ihm ganz schön viel Aufmerksamkeit beschafft. Und heute verkauft er vor allem handgefertigte Produkte.
Das sind Ruhrgebiet-Souvenirs, damit haben wir angefangen. Stadtlandpott heißt die Eigenmarke und T-Shirts, Sachen aus Vinyl, Magnete. Also mittlerweile sind wir bei 60 bis 80 Produkten. Und das war halt immer erfolgreicher. Und weil man auch an der Quelle saß, man hat ja immer mit den Kunden geredet und gesagt, was sucht ihr, was wollt ihr? Ne?
Das ist natürlich eine Nische, ja, handgefertigt. Das geht gerade bei Souvenirs gut über die Ladentheke. Die gibt es natürlich gar nicht bei einer Konkurrenz im Netz.
So, jetzt hat er Ärger gehabt mit dem Netz. Was ist das jetzt für ein Typ? Boykottiert Michael Pütz mittlerweile das Netz quasi als Gegner?
Nee, überhaupt nicht.
Also es müssen andere Konzepte her. Ich finde immer dieses Gegen-Internet-Arbeiten, fand ich damals schon, finde ich langweilig. Es funktioniert nicht, sondern vielleicht gemeinsam.
Ja, Konsequenz, er hat seinen eigenen Online-Shop.
Und was sind da seine neuen Konzepte?
Ja, der hat sich sozusagen eine ganze kreative Existenz aus mehreren Säulen aufgebaut. Ja, es gibt so eine Designgarage in Essen-Rüttenscheid. Das ist im Grunde dieser alte Shop, den öffnet er aber nur noch zweimal in der Woche. Mehr Zeit hat er nicht, aber Bummeln ist da kostenlos. Dann hat er ein Atelier. Da fertigt er halt all diese Sachen, zum Beispiel so Kissen aus Grubentüchern. Da steht dann drauf Kumpel Perle oder Potsau. Er hat aber dann auch noch eine Ideenagentur. Das ist im Grunde ja eine Tätigkeit als Berater oder als Vortragsredner. Und da hat er zum Beispiel mitgearbeitet am Konzept der Einzelhandelsmesse Vivanti in Dortmund.
Und das sind einige der Ideen. Was gibt's noch darüber hinaus?
Naja, er meint zum Beispiel, wie wäre es mit Beratungsgutscheinen? Das macht er selber schon so ähnlich.
Wenn bei mir einer im Internetshop was kauft, dann frage ich nach, in welchem Laden haben Sie die Beratung bekommen, per E-Mail. Und wer dann sagt, in Bochum in dem und dem Laden oder in Münster in dem und dem Laden, dann bekommt dieser Laden den Verkauf auch gut geschrieben.
Und das wäre jetzt nicht nur denkbar bei seinen Einzelprodukten, da muss ja irgendein anderer das gehört haben, was es da Tolles bei ihm gibt, sondern eigentlich bei allem. Natürlich, weitergedacht, würde das irgendwie auch dazu führen, dass der Einzelhandel ja zu so einer Art Beratungszentrum wird.
Beratungsgebühr im Einzelhandel. Die Kunden, die verstehen es manchmal, aber es gibt Ideen, die noch ein bisschen weiterführen. Beratungsgutscheine zum Beispiel. Insgesamt muss sich jeder Ladenbesitzer wohl irgendwie überlegen, wie er sich aufstellt. Mit Netz, ohne Netz oder wie auch immer er es macht. Als Verkäufer, Berater und Produzent.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen über Interpol. Es war ja nicht das erste Mal, dass sich der türkische Staat bei der Verfolgung seiner Gegner im Ausland der Hilfe von Interpol bedient. So geschehen ja, im Fall des deutsch-türkischen Schriftstellers Doğan Akanlı und beim schwedischen Schriftsteller und Regierungskritiker Hamza Yalçın. Beide Festnahmen waren in Spanien und beide Male lag via Interpol eine sogenannte Red Notice vor. Ein Vermerk, der die spanischen Beamten am Flughafen dann veranlasst hat, die Männer bei der Passkontrolle festzunehmen. Nicolaos Garcias ist Rechtsanwalt und Experte für internationales Strafrecht. Dazu unterrichtet er auch an der Uni in Köln. Herr Garcias, erstmal, wie funktioniert eigentlich diese Organisation Interpol?
Also Interpol als solches ist keine eigene Behörde mit eigenen Befugnissen. Interpol dient primär der Vermittlung von Fahndungsersuchen. Sie müssen sich das so vorstellen wie eine große schwarze Pinnwand, an die jeder Staat, der daran teilnimmt, und das sind 190 Staaten weltweit, also fast alle, die darauf ihren Steckbrief einfach dranheften können, wenn sie eine Person suchen. Darüber hinaus erfüllt Interpol noch einige andere Funktionen, also auch vermisste Kinder und ähnliches können auf eine andere Pinnwand gesetzt werden. Aber diese Red Notices, das ist eben die Pinnwand mit Personen, die gesucht werden, um festgenommen und ausgeliefert zu werden.
Jetzt gibt es 190 Staaten, die bei Interpol mitmachen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also jeder Staat hat irgendwie eine andere Rechtsprechung. Die einen sind vielleicht sogar rechtsstaatlich organisiert, andere nicht. Wie kann das funktionieren bei so viel unterschiedlicher Juristerei?
Genau aus diesem Grund hält sich Interpol als solches vornehm zurück. Interpol sagt, wir bieten euch die Plattform, damit ihr die einzelnen Staaten, die einzelnen Kriminalpolizeibehörden der Staaten miteinander redet und miteinander kommunizieren könnt. Interpol selbst entscheidet aber nicht darüber, ob jemand festgenommen werden muss oder nicht. Interpol hat also im Kern eine Unterstützungsfunktion. Ganz wichtig, keine eigenen Befugnisse. Die Zusammenarbeit, die findet immer nach dem jeweils innerstaatlichen Recht statt. Das heißt, in den zwei Beispielsfällen, die Sie eben genannt haben, mit Spanien, das entscheidet sich also nach spanischem Recht, ob die zwei Personen, die hier im Moment ausgeschrieben wurden, ob die überhaupt festgenommen werden sollen oder nicht.
Ah, also wenn jetzt zum Beispiel irgendein Warlord in Somalia sagen würde, der Ralf, der hat bei Twitter mich beschimpft, den setze ich auf diese Red Notice Liste, dann kann ich in Deutschland natürlich nicht festgenommen werden, weil das ist dessen Rechtsprechung, hat aber mit unserer Rechtsprechung überhaupt nichts zu tun.
Also in Deutschland würden sie ohnehin schon nicht festgenommen werden, weil sie deutsche Staatsbürger sind und deutsche Staatsbürger den Schutz genießen, nicht ausgeliefert zu werden. Aber nehmen wir mal an, sie befinden sich im Urlaub irgendwo in Frankreich. Frankreich würde dann selbst entscheiden, und zwar nach französischem Recht, ob sie diesen Fahndungsaufruf nach ihnen übernimmt oder nicht. Hier in Deutschland wird eben auch jede einzelne Red Notice geprüft. und danach wird es entschieden, ob sie übernommen wird. Man muss allerdings anmerken, dass es einige Staaten gibt, genau lässt sich das nur sehr, sehr schwer eruieren, die nehmen allein schon aufgrund dieser Red Notice eine Person fest, ohne nochmal zu prüfen, ob das nach innerstaatlichem Recht irgendein besonderes Verfahren durchlaufen muss.
Und wie ist da die Situation momentan mit der Türkei? Wird da besonders drauf geguckt, was da momentan so an Red Notices rausgeschickt wird?
Also das sollte so sein. In der Vergangenheit hat man auch mal genau drauf geschaut, nämlich dann, als Herr Erdogan eine Liste mit mehreren tausend Namen gen Lyon, nämlich dort, wo Interpol sitzt, geschickt hat. Da hat man bei Interpol dann die Fahnen gehoben und hat irgendwann gesagt, so nicht, das ist zu viel. Erdogan hat diese Listen dann auch wieder zurückgenommen. Aber wie wir gerade an dem Fall Akanli sehen, hat er offensichtlich dafür Sorge getragen, dass Personen auf diese Liste kommen, die da in meinen Augen überhaupt nicht drauf gehören. Denn, ich habe eben schon erwähnt, Interpol ist eine neutrale Organisation und sie hat sich das selbst strengstens untersagt nach ihrem Statut, in irgendeiner Art und Weise mitzuwirken, wenn es um militärische, politische, religiöse oder rassische Angelegenheiten geht.
Also man kann sagen, dass Interpol auch selbst mitentscheidet, den und den, den wollen wir nicht drauf haben auf dieser Red Notice Liste, die können nicht festgenommen werden, das entscheiden wir jetzt mit, aber was passiert denn dann in dem Augenblick? Also sind das Interpol-Leute, die einen dann festnehmen, zum Beispiel am Flughafen und danach, wie geht das weiter?
Nein, also die Interpol prüft erstmal, ob jemand auf diese Liste kommt. Mhm. Die Prüfung erfolgt nach den entsprechenden rechtlichen Vorgaben, die Interpol hat. Eine dieser rechtlichen Vorgaben hatte ich eben kurz erwähnt. Das ist dieser sogenannte Artikel 3, der eben gesagt, dass man sich nicht einmischt in politische Angelegenheiten. Mhm. Wenn also Interpol bei seiner Prüfung feststellt, das ist eine politische Angelegenheit, dann kommt dieser Person gar nicht erst auf diese Liste.
Das heißt, Beispiel Snowden.
Genau, es erfolgt gar keine Red Notice. Das war im Fall Snowden genauso. Die USA wollten ihn gerne international zur Fahndung ausschreiben. Interpol hat es abgelehnt und dann haben die USA sind dann an die einzelnen Staaten rangegangen, von denen sie meinten, dass Snowden sich möglicherweise dort aufhält oder irgendwann aufhalten möchte und haben sie direkt mit einem Auslieferungsersuchen konfrontiert. Die Frage, wer festnimmt, nochmal, Interpol selbst hat keine Polizeibeamten, keine Menschen mit Handschellen, sondern Interpol ist nichts anderes als diese Pinnwand und Menschen, die an dieser Pinnwand arbeiten. Mhm. Die Festnahme, die erfolgt dann in Spanien durch spanische Polizeibeamten, in Deutschland durch deutsche Polizeibeamten und in Australien eben durch australische.
Nikolaos Garcias ist Rechtsanwalt und Experte für internationales Strafrecht, unterrichtet dazu auch an der Uni Köln, hat uns erklärt, was Interpol eigentlich so macht und was sie alles dürfen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das ist ein bisschen traurig für alle London-Fans und ich gehe davon aus, dass irgendwie jeder ein bisschen London-Fan ist. Wir werden erstmal für lange Zeit das hier nicht mehr hören. Die Glocke. Big Ben. Es gibt so wundervolle Geschichten rund um Big Ben, von den kleinen Pence-Stücken, die als Gewicht dienen, damit die Uhrzeit ganz genau auf die Sekunde da immer stimmt an der Uhr da oben. Oder auch die BBC, die ja zur vollen Stunde bei bestimmten Programmen immer oben auf diesen Turm filmt. Und zum Glockenschlag starten dann die Nachrichten und manchmal ist der Glockenschlag 10 Sekunden zu spät oder kommt gar nicht. Und dann kommen die Nachrichten bei der BBC nicht. Es sind so tolle Geschichten und jetzt wird Big Ben, die Glocke, erstmal abgeschaltet. Pascal, warum?
Bauarbeiten.
Ja.
Der Elizabeth Tower, der wird renoviert und die Elektro- und Gasleitungen sind zum Teil schon 80 Jahre alt. Die Wasserrohre sind brüchig. Es gibt sogar Asbest. Also Arbeitsschutz ist das Motto, denn die 650 Unterhausabgeordneten und die 850 Lords und Ladies im Oberhaus, die müssen natürlich auch mal für ihre Sicherheit nicht fürchten dürfen.
Brüchige Wasserrohre, Elektrogasleitungen kaputt, klingt wie ganz normale Wohnung in London. Was wird da jetzt alles gemacht? Die Glocke, die ist ja groß.
Ja, die ist fast 14 Tonnen schwer. Ab heute Mittag waren die Bauingenieure dann auch schon beschäftigt. Man schraubt also das Uhrwerk und das Schlagwerk auseinander, lässt die Gewichte der Uhr zu Boden. Die Uhr draußen läuft zwar weiter, aber mit einem Elektromotor. Alle Teile werden dann gecheckt und wenn die Arbeiter da die Glocke hören würden, also wenn man die da drin ließe, diesen Big Ben, dann würden diese Leute einfach taub, denn Big Ben schlägt mit 118 Dezibel so viel wie ein Jet.
Wie lange muss London, wie lange muss die Welt darauf verzichten, auf diese erhabenen Töne?
4 Jahre. Hm. Ja, und das ist noch harmlos, denn eigentlich müsste noch mehr renoviert werden. Dann müsste man die Politiker für 6 Jahre ausquartieren. Zu besonderen Gelegenheiten wie Silvester aber könnte Big Ben doch ausnahmsweise schlagen, sagen die Bauingenieure.
Hoffentlich ist er nicht verstimmt bis dahin, der Big Ben. Aber er ist stumm. Ich war fassungslos, als ich es gehört habe. Wie reagieren die Briten?
Ja, Regierungschefin Theresa May, der ging es so wie dir. Und auch der Labour-Hinterbänkler Steve Pound, der meinte, Big Ben war 157 Jahre lang ein Symbol für Stabilität. Sogar im Zweiten Weltkrieg. Der ist ja nicht umsonst UNESCO-Welterbe mit 1 Million Besucher pro Jahr.
Ja, Widerstand gegen den Faschismus, aber beim Arbeitsschutz, da hört's auf.
Ja.
Ja, da wird er zum Schweigen gebracht. Big Ben muss für einige Jahre ruhig bleiben. Infos dazu in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ganz schnelle Antwort auf die Frage, was habt ihr am 11. August 1999 um 11 Uhr mittags gemacht? Hä? Ihr habt vermutlich zum Himmel geschaut, tatsächlich, und versucht, diese totale Sonnenfinsternis über Mitteleuropa mitzuerleben. Ich weiß noch, dass es bei uns zu wolkig war. Es wurde kurz dunkler, dann wurde es wieder heller. Das war's. Aber dafür hat man diese olle, hässliche Schutzbrille nicht gebraucht. Viele US-Amerikaner, die brauchen die heute oder haben sie gebraucht. Von der Ost- bis zur Westküste war eben und ist gerade noch so ein bisschen eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Für rund 2 Minuten. Darüber sprechen wir mit dem Astrophysiker Michael Büker. Michael, warum die, warum wir nicht? Also warum ist die Sonnenfinsternis immer nur so einen kleinen Teil der Welt zu beobachten?
Ja, das ist quasi ein Himmelszufall. Also es geht halt darum, dass der Mond sich genau vor die Sonne schiebt und dann muss die Konstellation genau passen. Und da macht dieser totale Schatten, den der Mond wirft, meistens nur für wenige Minuten sozusagen einen Weg über die Erde. Der ist dann manchmal auch ganz doll geschwungen. Und da ist es halt ein astronomischer Zufall, welche Gegend es erwischt.
Man muss auch genau die Zeit dann abpassen. Ich habe gesehen in so einer Grafik, dass der Schatten gerade noch so in Portugal und Südspanien ankommt oder zumindest Westspanien und dann kommt aber die Nacht schon dazu. Also die Spanier könnten noch so ein bisschen was davon sehen, ist das richtig?
Ja, genau. Dann muss man halt gucken, dann ist die Sonne quasi gerade schon am Untergehen, wobei man ja vielleicht dann an der Westküste von Spanien oder Portugal gute Chancen hat über dem Meer. Wer in der Großstadt wohnt, der hat am Abend natürlich schlechtere Karten.
Ja. Wissenschaftler in den USA, die erhoffen sich ja Erkenntnisse bezüglich der Corona. Das ist dieser Strahlenkranz rund um die Sonne herum. Um was geht's da den Wissenschaftlern? Was wollen die rausfinden?
Ja, man beobachtet die Sonne und auch die Corona und die Sonnenatmosphäre schon länger aus dem All. Wir haben also Satelliten ins All gebracht, die genau auf die Sonne schauen. Und die haben, um nicht geblendet zu werden, so eine Scheibe. Die schieben sie sich vor die eigene Linse und die soll sozusagen die helle Fläche der Sonne ausblenden. Das ist ein sogenannter Corona-Graph. Aber die kriegt man technisch und optisch nie so perfekt hin, wie wenn der Mond in einer Entfernung von vielen tausend Kilometern genau so die Sonne verdeckt, dass es gut passt. Und deswegen will man diese Sonnenatmosphäre heute damit genau vermessen.
Und da geht es um die Temperatur, um unfassbare Temperaturen.
Genau, ja, die Oberfläche hält sich sogar noch in Grenzen. Da haben wir ungefähr 6000 Kelvin, also 5500 Grad Celsius. Und darunter ist es natürlich mächtig heiß im Innern der Sonne drin. Mhm. Und es geht insbesondere um die Frage, wie die Hitze von drinnen eigentlich nach draußen auf die Sonnenoberfläche sich
transportiert. Und das kann man tatsächlich nur rausfinden, wenn es eine Sonnenfinsternis gibt. Nee, oder?
Nö, nicht nur. Wie gesagt, wir haben diese Satelliten, aber die Gelegenheit ist jetzt auf der Erde eben besonders gut, wenn man in diesem Mondschatten ist, weil der Mond die Sonne besser bedeckt, als wir es mit künstlichen technischen Mitteln sonst hinkriegen.
So, die nächste totale Sonnenfinsternis, das dauert wieder ein paar Jahre. Warum liegen da so riesige Zeitabstände dazwischen und wie lange wird es dauern?
Ja, wenn man sich das die Konstellation von Sonne, Erde und Mond so vorstellt, als wären das quasi Oliven und Kapern auf einer Pizza, dann wäre alles flach und dann hätten wir eine Sonnenfinsternis jeden Monat. Aber tatsächlich ist alles gegeneinander geneigt. Und weil es auch schräg durch den Raum läuft, ist es eben eine deutlich seltenere Sache. Und wer es gar nicht erwarten kann, der kann in den nächsten 3 Jahren in Argentinien oder Chile zweimal Glück haben. In Europa haben wir in 10 Jahren in Spanien zweimal relativ knapp hintereinander die Chance. Und in Deutschland wird es erst um das Jahr 2080 wieder interessant, dann aber gleich 3-mal.
Pizza. Du hast Pizza gesagt.
Stimmt.
Heute Abend war in den USA totale Sonnenfinsternis. Astrophysiker Michael Büker war das.
Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Danke dir. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Habt ihr dieses Jahr schon einen Schmetterling gesehen? Überlegt mal, ne? Also ich in Deutschland und ich habe wirklich lange überlegt, ich habe noch keinen gesehen. Nur viele Wespen und viele Fliegen. Aber Schmetterlinge, die verschwinden. Nicht nur gefühlt, ne, dass wir kaum welche sehen, sondern tatsächlich auch in echt. Das sagen die Deutsche Wildtierstiftung und der renommierte Ökologe Josef Reichholf. Es wurde heute nach Hamburg eingeladen, wo Ergebnisse von tatsächlich 40 Jahren Arbeit rund um Schmetterlinge veröffentlicht wurden. Und über diese Studie sprechen wir jetzt mit Fritz Fahrenholt. Er ist Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung. Herr Fahrenholt, Sie sprechen vom Verschwinden der Schmetterlinge. Wie dramatisch ist die Lage?
Nun, Reichholf stellt fest, dass 73% der Tagfalter, die auf den Wiesen leben, zurückgegangen sind in den letzten 20 Jahren. Das ist schon mehr als dramatisch. Und von allen Schmetterlingen, also auch die Nachtaktiven, sind es immerhin ein Rückgang auf 50%. Interessant ist eben zu sehen, dass der Rückgang insbesondere in der offenen Flur stattfindet und nicht so sehr im Wald. Die Waldarten sind nicht so dramatisch zurückgegangen und das zeigt eben, wo auch die Ursachen zu suchen sind. Denn das war ja unser Auftrag. Wir wussten alle schon, dass den Schmetterlingen es nicht gut geht in Deutschland.
Und woran liegt es?
Es hat also nichts zu tun mit Insektiziden oder gar mit der Klimaveränderung, sondern es ist einzig und allein die Veränderung der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben in den letzten 20 Jahren, hat zu dramatischen Veränderungen geführt. Wir haben heute eine Landwirtschaft, die im Wesentlichen sich auf zwei Ackerfrüchte stützt, Mais und Weizen. Die machen 50% der Ackerfläche aus. Und der Acker und das Grünland in Deutschland machen 50% der freien Flur aus. Und hinzu kommt, dass wir eine Tierhaltung betreiben mit Großviehhaltung in Ställen und die Gülle dann auf die Wiesen und Weiden kippen. Das heißt, wir kriegen eine Überdüngung der Wiesen. Das heißt, es setzt sich nur noch die stark wachsenden Pflanzen, die Stickstoff gerne mögen, wie Löwenzahn und Gräser durch. Und am Ende bleiben die selteneren blühenden Blumen zurück. Und das ist der Tod der Schmetterlinge.
Das heißt, eigentlich müsste sich in der Landwirtschaft was ändern, damit die Schmetterlinge zurückkommen. Ansonsten Richtig. Wird das nichts mehr.
Richtig, und das ist doch eigentlich nicht ganz so schwierig, denn wir hatten ja vor etwa 15 Jahren eine Situation, dass die Landwirtschaft, weil sie so wahnsinnig viele Überschüsse produzierte, aus Unterstützungs- und Subventionsgründen man ihnen gesagt hat, produziert man nicht so viel, wir machen eine Flächenstilllegung. Und die Flächenstilllegung betraf 5% der Fläche. Und das sieht man auch ganz deutlich, den Rückgang gestoppt. Und dann ist es aber leider, ist dieses Flächenstilllegungsprogramm, was ja zu einer erhöhten Brache führt, was also zu mehr Blühwiesen führt, wenn ich das mal so sagen darf, ist dann abgeschafft worden 2009. Und wir müssen einfach die Subvention, die Landwirtschaft bekommt, 6 Milliarden in Deutschland, so gestalten, dass die Landwirte leben können von den Einnahmen, wenn sie auch die Natur schützen. Das heißt, wir müssen ihnen naturverträgliche Landwirtschaft auch am Ende entlohnen. Wir müssen einfach handeln, weil wir hier nicht nur eine Verantwortung haben, sondern Folgewirkung haben. Es kann doch nicht sein, dass am Ende die Städter für die Vielfalt zu sorgen haben. Das tun sie im Augenblick. Viele Menschen in den Städten sorgen dafür durch ihre Blühwiesen in den Gärten, dass es noch Rückzugszonen gibt. Und das Nächste, was man tun muss, sind natürlich auch die Kommunen, die aufgerufen sind, nicht wirklich alle 6 Wochen Randstreifen kahl zu mähen, sondern den blühenden Blütenpflanzen auch eine Chance zu geben. Wenn das natürlich alle 6 Wochen gemäht wird, dann hat kein Ei, keine Raupe und dann am Ende kein Schmetterling eine Chance.
Fritz Fahrenholt, Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung, über eine neue Studie zum Rückgang der Schmetterlinge in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es ist nicht sehr schön für die Polizei in Hessen auf YouTube. Da war ein Video aufgetaucht, in dem die Ordnungshüter ein Schmählied gesungen haben. Übelste, unterste Schublade. Aber jetzt drohen den Polizisten da tatsächlich Konsequenzen. Pascal, erzähl noch mal ganz kurz von vorne. Worum ging es da eigentlich?
Ja, im Stadion, da wird ja gerne mal gegrölt. Ja. Und zwar das Lied von Icke Hüftgold, Uhrensohn. Das geht nach der Melodie von Heaven is a Place on Earth von Belinda Carlisle, dieser alte Klassiker. Ja, und in dieser verhunzten Version, da wird nahegelegt, ja, dass Timo Werner von RB Leipzig, naja, Spross einer Prostituierten sei, ja, sag ich mal so. Und auf YouTube ist dann ein Video aufgetaucht von drei Bereitschaftspolizisten.
Ey Marco, was machst du da?
Ich schreibe meinen Splint auf.
Was ist denn da drin?
Ja, da sind die dann alle in voller schwarzer Montur zu sehen. Der eine greift also in seinen Schrank, holt ein Trikot raus und dann brüllen die eben dieses Lied.
Okay, das wollen wir jetzt nicht spielen.
Nee. Die Bereitschaftspolizei hat ein Disziplinarverfahren eröffnet, das wollen wir ja nicht auch noch am Hals haben. Das hat sie heute mitgeteilt, das Verhalten der Polizisten widerstrebe dienstlichen Grundsätzen. Die hatten ja wirklich ihre Gesichter ganz unbedarft in die Kamera gehalten, auf das Trikot gespuckt und man erkennt wohl auch diese Unterkunft der hessischen Bereitschaftspolizei. Die Behördenleitung hat auch mitgeteilt, sie hat sich bei RB Leipzig dafür entschuldigt.
Ist das jetzt ein Einzelfall oder warum schlägt das so hohe Wellen?
Nee, in letzter Zeit diskutiert ganz Hessen, wie tauglich Anwärter für den Polizistenjob überhaupt noch sind und wie man das vor allen Dingen prüft vorher. Ein Kommissarsanwärter zum Beispiel, der war in eine tödliche Messerattacke verwickelt neulich. Der hatte dann schon Körperverletzung und räuberische Erpressung auf dem Kerbholz, hat man erst später festgestellt. Der wurde trotzdem zur Ausbildung zugelassen. Jetzt will man die angehenden Polizisten noch besser durchleuchten als vorher.
Drei Polizisten in Hessen werden bestraft für beleidigende Grüllsongs. Gab ein YouTube-Video dazu.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wie sieht der Krieg der Zukunft aus? Oder besser gesagt, wie soll er nicht aussehen? Darum sollte es heute Abend bei Gesprächen von Regierungsvertretern in Genf gehen. Die wollten über Einschränkungen oder sogar ein Verbot von autonomen Waffen sprechen. Die Gespräche, die wurden erstmal abgesagt. Das Thema bleibt. Etwa 100 Experten, darunter auch der Tesla-Chef Elon Musk, die haben heute einen offenen Brief an die Vereinten Nationen geschrieben. Ihre Forderung ist da, alle tödlichen autonomen Waffen müssen verboten werden. Und zwar sofort. Jörg Brunsmann, unser Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsexperte. Lass uns erstmal klären, was genau ist damit gemeint? Autonome Waffen, was gibt es da so mittlerweile?
Das ist auch gar nicht so leicht zu klären. Das ist schon richtig, dass wir darüber reden, weil wir sind eigentlich schon ziemlich autonom bei den Waffen. Wir haben im Moment hochtechnisierte Waffensysteme. Kampfflugzeuge zum Beispiel, die den Piloten eigentlich all das abnehmen, was schwierig ist. Zum Beispiel starten und landen auf dem Flugzeugträger und unterwegs tanken. Oh, okay. Das können die alles schon automatisiert. Das Einzige, was noch bleibt, nämlich eine Entscheidung, die bleibt bei den Systemen im Moment noch den Menschen vorbehalten, nämlich ob und auf wen diese Waffen schießen. Das ist auch bei den Drohnen so, bei diesen ferngesteuerten. Ne? Da sitzen die Leute irgendwo in den USA, das Ding fliegt über Syrien, aber wann und auf wen geschossen wird, das entscheiden die. Das macht nicht die Maschine. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Da stehen wir genau an der Schwelle, nämlich, dass diese autonomen Waffen eben nicht lange mehr fragen, ob sie schießen sollen, sondern loslegen.
Okay. Was ist da jetzt das große Problem? Ist diese Weiterentwicklung von Waffen nicht gewollt? Wir sehen das ja seit Jahrhunderten.
Gewollt von den Militärs, ja, klar. Was du bis jetzt gesehen hast, das war eine Steigerung der Feuerkraft, also sozusagen von der kleinen, vom Gewehr zur Atombombe. Das ist ein Schritt, wo ja auch die Wissenschaftler sagen, das war ein Durchbruch sozusagen im negativen Sinne. Und was du siehst, dass halt immer die Waffen präziser arbeiten. Aber du hast eben nicht das gesehen, dass da keine Menschen mehr dran beteiligt sind. Das passiert jetzt. Bis jetzt sind immer noch Menschen in den Krieg gezogen und mit den autonomen Waffen, da würden die Kriege einfach anders laufen. Also im schlimmsten Fall auch unkontrollierbar, weil die Maschinen eben nicht mehr darauf warten, dass ein Mensch eingreift oder den letzten Befehl zum Feuern gibt. Wir können auch schon ein Beispiel dafür nennen. Die Israelis, die haben eine Kamikaze-Drohne. Harop heißt die. Die kann, sagt der Hersteller, stundenlang in der Luft bleiben, kann Flugabwehrsysteme ausfindig machen und sieht zum Beispiel, da sind Radarstrahlen am Boden und die stürzt sich dann auf diese Flugabwehrstellung und explodiert. Also so einen Krieg würdest du mit normalen Flugzeugen ja niemals führen können.
Wer baut eigentlich solche Waffen?
Eigentlich die gleichen Konzerne, die heute schon die Militärs ausrüsten. In Deutschland zum Beispiel Rheinmetall, in den USA der Flugkonzern Northrop Grumman. Riesenkonzerne, Grumman zum Beispiel, die machen rund 24 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Ja, und für die gehören diese autonomen Waffensysteme eigentlich zur normalen Weiterentwicklung. Die werden da ohne Not auch nicht drauf verzichten wollen, weil die Systeme ja auch richtig Geld bringen. Ist das Neueste vom Neuesten. Viele Systeme sind heute auch schon im Einsatz, allerdings nur als defensive Systeme, da sind sie auch akzeptiert zur Abwehr. Raketenabwehrsysteme zum Beispiel, die sind entscheidend schneller, wenn eben der Computer sie komplett steuert. Da muss nicht noch ein Mensch eingreifen und sagen, okay, jetzt schieß mal die Rakete ab. Also im Grunde reden wir nur über ein Verbot von autonomen Angriffswaffen.
Wenn eine Luftabwehrrakete eine Rakete abschießt, dann ist das ja Roboter gegen Roboter oder Maschine gegen Maschine. An sich wäre das ja okay, aber wenn natürlich eine Maschine nur Menschen tötet am Ende, das ist natürlich die Frage, was glaubst du, die Gespräche und Appelle, werden die jetzt helfen?
Nein. Also nicht, solange einzelne Länder von der Technik große Vorteile haben. Das ist im Moment der Fall. Es gibt aber da eine Entwicklung, die eventuell dazu führen kann, dass die Dinger am Ende vielleicht gar nicht mehr so interessant sind. Diese autonomen Waffen, die sind ja alle in einem Netzwerk eingebunden. Die brauchen alle Daten, zum Beispiel das GPS-Signal, um sich zu orientieren. Eine Gegenstrategie heißt jetzt, den Waffensystem falsche Daten einzuspielen. Also letztlich das, was wir als Cyberkrieg bezeichnen. Und interessanterweise haben die am besten ausgerüsteten Militärs das auch schon verstanden. Seit neuestem bekommen nämlich Soldaten bei der US Navy wieder beigebracht, sich an den Sternen zu orientieren, falls mal das GPS nicht funktioniert.
Tatsächlich. Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsexperte Jörg Brunsmann über die Kritik an autonomen Waffen. Etwa 100 Experten haben einen offenen Brief an die UN geschrieben mit der Forderung, dass alle tödlichen autonomen Waffen verboten werden müssen.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Zwei Partner auf der Tanzfläche müssen ihre Bewegungen innerhalb von Millisekunden aufeinander abstimmen, sonst treten sie sich gegenseitig auf die Füße. Forscher aus Österreich haben jetzt herausgefunden, dass Musik beim Synchronisieren hilft und den gefühlten Zusammenhalt stärkt. Die Psychologen der Uni Graz zeigten Testpersonen Videos mit zwei Strichmännchen, die nebeneinander hergingen. Die Leute sollten sich dann vorstellen, eine dieser Figuren zu sein, während sie die andere nicht kannten. Die Videos waren entweder mit Musik, mit Metronomschlägen oder mit Stille hinterlegt. Die Testpersonen sollten sagen, wie nah und sympathisch ihnen das andere Strichmännchen war und wie sie sich gerade fühlten. Alle drei Werte waren bei Musik im Hintergrund positiver als bei Metronomschlägen oder bei Stille. Die Forscher sagen, dass synchrone Bewegungen mehrerer Menschen deren Vertrauen und Zusammenhalt erhöhen und so intensive soziale Beziehungen möglich machen. Sowohl bei Musik als auch bei abgestimmten Schritten und Gesten würden offenbar gewisse Hormone ausgeschüttet, die Bindungen untereinander fördern. Der Kern einer Avocado ist alles andere als beliebt. Er stört beim Aufschneiden und landet meistens achtlos im Müll. US-Forscher der Uni Texas haben auf einem Kongress gesagt, dass der Avocado-Kern völlig unterschätzt wird. Seine Schale sei quasi eine Goldmine für Substanzen, die in Medizin und Industrie eine wichtige Rolle spielen. Sie könnten demnach genutzt werden, um Krankheiten zu heilen und Kosmetika zu verbessern. Die Forscher haben für ihr Experiment etwa 300 getrocknete Schalen von Avocado-Kernen zu rund 630 Gramm Pulver gemahlen und es weiter verarbeitet. Daraus gewannen sie sowohl Öl als auch Wachs. Bei der anschließenden Analyse kam raus, dass das Öl mehr als 100 nützliche Substanzen enthielt und das Wachs immerhin 16. Laut den Forschern finden sich die meisten davon nur in der Schale des Avocado-Kerns, nicht im Kern selbst. Im Öl stießen die Forscher zum Beispiel auf ein Alkohol, das in antiviralen Medikamenten genutzt wird, und auf eine Säure, die das Risiko für Arteriosklerose verringern könnte. Im Wachs fanden sie Weichmacher, die in Kosmetika oder Kunststoffprodukten eingesetzt werden. Sie bauen selbst an künstlicher Intelligenz, warnen aber vor den Folgen. Deswegen setzen sich mehr als 100 Unternehmenschefs aus dem Roboterbereich für ein Verbot von autonomen Waffen ein. Sie schreiben in einem offenen Brief, Kampfroboter könnten eine weitere Revolution in der Kriegsführung bringen. Damit könnten zukünftige Kriege um ein Vielfaches größer und schneller werden, als es Menschen begreifen können. Der Brief ist an die UNO gerichtet. Eigentlich wollte sich heute eine UNO-Expertengruppe treffen, die seit 2013 über den Umgang mit automatischen Waffensystemen berät. Das Treffen wurde aber auf November verschoben, weil einige UNO-Länder ihre Beiträge nicht bezahlt haben.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist ja so eine Sache mit den Hypes, ne? Bäm, sind sie da und schwupps sind sie auch schon wieder weg, die Hypes. So ist es Emmanuel Macron auch ergangen. Innerhalb der 100 Tage nach seiner Wahl zum französischen Präsidenten sind seine Umfragewerte ziemlich gesunken. Nur noch so 36% der Franzosen finden ihn toll. Kerstin Gallmeier, unsere Korrespondentin in Paris, hat mit einigen Franzosen über diese ersten 100 Macron-Tage gesprochen. Kerstin, dein Eindruck, waren sie eher enttäuscht oder begeistert?
Also ich glaube, man muss ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen den Franzosen, die Macron für sein Programm gewählt haben, und den Franzosen, die ihn nicht gewählt haben, beziehungsweise nur in der zweiten Runde, weil sie Le Pen verhindern wollten. Die 37 Jahre alte Pauline aus Paris zum Beispiel hat ganz bewusst für Macron und sein Programm gestimmt und ist immer noch begeistert. Nach den ersten 100 Tagen würde ich sagen, es war tadellos. Bis jetzt macht er, was er sagt, und er sagt, was er macht. Und er hat seine Wahlversprechen nicht wieder zurückgenommen. Ja, bei vielen anderen Franzosen, so ist mein Eindruck, hat sich die Liebe zum neuen Präsidenten über die Zeit ein bisschen gewandelt. Das zeigen auch die Umfragen. Am Anfang, da ging die Beliebtheitskurve etwas nach oben, so nach den ersten Schritten auf dem internationalen Parkett. Der souveräne Besuch bei der Bundeskanzlerin zum Beispiel, das Händewettdrücken mit Trump, wo Macron ja standgehalten hat, und dann das Bauchpinseln Putins in der Schlachtengalerie von Versailles. Da hat Frankreichs junger Präsident die Treffen mit den Mächtigen dieser Welt ja nicht gescheut, sondern gesucht. Und dabei hat er in den Augen der meisten Franzosen eine glänzende Figur gemacht. Aber jetzt geht es eben auch innenpolitisch ans Eingemachte.
Schauen wir mal darauf, was Macron außerdem so geleistet hat. Die Arbeitsmarktreform zum Beispiel war ja ein großes Thema vor und während der Wahl. Wie stehen die Franzosen jetzt dazu?
Tja, auch da kommt es tatsächlich darauf an, wen man fragt. Also Macron hat ja versprochen, Frankreich von Grund auf umzubauen, zu transformieren, so wie er das sagt, mit einem sowohl als auch. Also zum Beispiel sowohl Einsparungen als auch Investitionen. Und auch was das Arbeitsrecht angeht, das gilt ja in Frankreich aus Sicht der Unternehmen als besonders starr und zu arbeitnehmerfreundlich. Und Macron will sowohl Sicherheit als auch Flexibilität da nochmal mit reinbringen. Das heißt, sowohl die Situation für die Unternehmen verbessern als auch für die Arbeitnehmer. Der 32 Jahre alte Tufik, der in Paris lebt und arbeitet, der kann dem viel Gutes abgewinnen. Mit dem neuen Arbeitsrecht wird es möglich sein, zu kündigen und dafür auch Arbeitslosengeld zu bekommen oder Zusatzausbildungen zu machen. Und dadurch wird einem die Mobilität, der Wechsel zwischen den Unternehmen erleichtert, auch wenn manche das vielleicht als negativ empfinden. Also es gibt die, die Macron eben ganz genau dafür gewählt haben, Frankreich so richtig umzukrempeln. Und er hat sicher auch viele der Franzosen auf seiner Seite, die vorher für den konservativen Kandidaten Fillon gestimmt haben. Denn der hatte ja zum Teil noch viel drastischere Wirtschaftsreformen geplant. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die befürchten, dass durch mehr Flexibilisierung beim Arbeitsrecht die Arbeitnehmer nicht mehr genug geschützt werden.
Was werfen denn ihm diejenigen vor, die von Macron wirklich richtig enttäuscht sind? Also über was regen die sich auf?
Also man konnte feststellen, dass es eigentlich in allen Bevölkerungsschichten bereits Unmut gab über Maßnahmen von Macron und seiner Regierung. Zum Beispiel darüber, dass ab Herbst beim Wohngeld für Studenten und Geringverdiener 5 Euro gestrichen werden sollen. Oder dass Beamtengehälter vorerst eingefroren werden. Klar, wenn man dann die Sparmaßnahmen zuerst zu spüren bekommt, aber noch nicht so viel, was sich bei einem selbst verbessert, dann ist natürlich der Frust auch groß. Ich habe aber auch mit dem 62-jährigen Didier gesprochen, der Macron sehr kritisch gegenübersteht. Und Didier fürchtet zum Beispiel, dass Macrons Politik zu neoliberal ist, und ihm gefällt der Politikstil des ja erst 39-jährigen Präsidenten nicht.
On l'appelle Jupiter, etc. C'est pas pour rien.
Man nennt ihn Jupiter, und das nicht ohne Grund. Ich glaube, er ist schon in einem autokratischen System und dass er gar nicht so cool ist.
Aber nach 100 Tagen, da gewinnt man ja schon eher einen Eindruck auch von einem Menschen. Macron nach 100 Tagen, was würdest du sagen? Welches Bild haben jetzt die Franzosen generell von ihm?
Ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich habe ihn einmal kurz gesehen. Da war er allerdings noch Wirtschaftsminister, und da hatte ich schon den Eindruck, dass er so eine gewisse Aura hat, so eine Präsenz ausstrahlt und auch Sympathie. Und das hört man auch immer wieder von den Franzosen, die mal mit ihm zu tun hatten, dass er ja so eine Verbindlichkeit hat und dass er Menschen für sich ziemlich gut gewinnen kann. Alte Weggefährten, die behaupten aber auch, dass er imstande wäre, alles und jeden zu verführen. Und man merkt bei Macron, dass der sich sehr gerne bewusst in Szene setzt, zum Beispiel mit coolen Fotos. Da gab es eins, wo er sich so 007-mäßig von einem Hubschrauber auf ein französisches Atom-U-Boot hat abseilen lassen, und dann wieder ein kleines Video, wo er mit Spielern von Olympique Marseille Fußball spielt. Also einerseits so der coole Präsident, ne? Andererseits hat er mittlerweile auch den Ruf weg, ein ziemlicher Kontrollfreak zu sein und auch autoritäre Züge zu haben. Da gab es eine Szene, die sich den Franzosen sehr eingeprägt hat. Er hat nämlich den französischen Generalstabschef öffentlich abgekanzelt, weil der sich sehr kritisch geäußert hatte, und hat ihm deutlich gesagt, ich bin Ihr Chef, woraufhin dieser dann zurückgetreten ist. Und das war einer der ersten größeren Eklats hier in Frankreich in Macrons ersten 100 Tagen.
Frankreich-Korrespondentin Kerstin Gallmeier über die Likes und Dislikes 100 Tage nach der Wahl von Emmanuel Macron zum Präsidenten.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova ist hier. Seit Donnerstagabend die Frage in Spanien, was ist denn mit dem Täter des Terroranschlags von Barcelona, dem Fahrer des Kleinlasters, der so viele Menschen auf den Ramblas getötet hat. Wo ist er? Wer ist das? Lebt er noch? Jetzt ist die Suchaktion scheinbar vorbei. Die Polizei hat den flüchtigen Hauptattentäter oder zumindest den Mann, den sie dafür hält, Younes Abu Yaqub, heute getötet. Der 22-Jährige wurde in einem kleinen Ort namens Subirats, das ist westlich von Barcelona, niedergeschossen. Jens Borchers ist unser Korrespondent in Spanien. Ihn haben wir gefragt, wie hat die Polizei den Mann jetzt gefunden und gestellt?
Er ist offensichtlich gegen 16 Uhr am Nachmittag, etwa 50 Kilometer von Barcelona entfernt, in der Umgebung einer Ortschaft namens Subirats gestellt worden. Und es ist wohl so gewesen, dass die Polizei einen Hinweis von einer Anwohnerin bekommen hat, die einen Verdächtigen gesehen hat, daraufhin sofort die Polizei anrief. Die waren sehr, sehr schnell mit einem Großaufgebot vor Ort. Was sich genau im Detail bei diesem Polizeieinsatz abgespielt hat, das wissen wir noch nicht. Wir warten auf eine Pressekonferenz der katalanischen Polizei und des Innenministeriums.
Wo war der Mann seit dem Anschlag auf den Las Ramblas? Wo hat er sich versteckt?
Darüber wissen die Behörden relativ wenig. Sie hatten heute Mittag in einer Pressekonferenz relativ präzise beschrieben, dass er definitiv derjenige war, der den Lieferwagen auf den Ramblas von Barcelona gefahren hat. Er ist dann an den Ramblas ausgestiegen aus diesem Fahrzeug, ist durch eine Markthalle zu Fuß weiter geflohen, hat dann offensichtlich einen Autofahrer angetroffen, der gerade sein Fahrzeug abstellen wollte, hat diesen Mann erstochen, in das Auto geworfen, ist mit dem Auto weitergeflohen, hat dabei eine Polizeisperre, die bereits eingerichtet war, überfahren, eine Polizistin verletzt, hat das Auto dann abgestellt und ist weiter zu Fuß geflohen. Wohin genau seither, wie er jetzt nach Subirats gekommen ist, wo man ihn erschossen hat, das wissen wir noch nicht.
Jens Borchers heute zu den Nachrichten aus Spanien, dass der Hauptattentäter von Barcelona wohl erschossen wurde.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Tja. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich heute schon wieder zig Politikergesichter gesehen. In 5 Wochen ist Bundestagswahl, überall hängen die Plakate. 61 Millionen Deutsche dürfen dann wählen gehen. Und eines ist jetzt schon klar, die über 60-Jährigen, die stellen zum ersten Mal die größte Wählergruppe. Die unter 30-Jährigen machen nur 15% der Wahlberechtigten aus. Hier ist Deutschlandfunk Nova und das ist wirklich einfachste Mathe. Es ist einfach so, dass wenn wir nur ansatzweise einen Hauch von altersmäßiger Gerechtigkeit hinkriegen wollen bei diesen Wahlen, dann müssen so viele von uns, so viele junge Leute wählen gehen wie möglich. Damit sich alle halbwegs gut informieren können vorab, gibt es heute Abend eine Sendung im Ersten. Der Titel davon ist Überzeugt uns, der Politiker-Check. Moderiert von Ingo Zamperoni und Ronja von Rönne. Hallo Ronja.
Hallo.
Bei euch sind heute Abend 7 Spitzenpolitiker zu Gast. Von Alexander Dobrindt über Cem Özdemir bis Alexander Gauland. Von allen Parteien, von SPD bis zur AfD. Was habt ihr mit denen vor?
Wir hoffen, irgendwie abzuklopfen, was das für Leute sind und für was sie stehen. Der Wahlcheck richtet sich vor allem an junge Zuschauer, die sich noch nicht ganz sicher sind, warum wählen und wen wählen und wen auf gar keinen Fall wählen. Die wenigsten werden sich hinsetzen und Wahlprogramme auswendig lernen und brauchen deswegen, glaube ich, irgendwie so eine Art, wo sie andocken können. Und hier haben die Politiker, bei denen wir glauben, dass sie Chancen haben, einzuziehen in den nächsten Bundestag, die Möglichkeit zu überzeugen. Und das ist ein bisschen Rahmen dafür, weil es natürlich total viele Themen gibt, nämlich von irgendwie Legalisierung von Cannabis bis zur Integration von Flüchtlingen, geht das Ganze ziemlich schnell. Wir haben schnelle Fragenrunden, wir haben viele Fragen gesammelt von Zuschauern schon im Vorfeld, die mit reinkommen. Es sind also nicht nur Ingo Zamperoni und ich, die da Fragen stellen, sondern die kommen auch ganz viel von außerhalb. Und ich glaube, dass es sehr schön ist, dass dieses Mal ein Livestream geben wird auf Facebook. Wir haben hier so eine Wohnzimmersituation, da sitzt Richard Gutjahr und kommentiert auch die ganze Zeit, was während der Sendung noch reinkommt und beschäftigt sich damit, dass für die Generation Second Screen, die sonst eher nebenher tindert.
Okay, das ist schon mal ein Unterschied zu sonst, aber wie wollt ihr euch denn generell unterscheiden von den klassischen Talkshows und den Wahlarenen, die man sonst so kennt?
Also ich finde es immer seltsam zu sagen, wir wollen das alles ganz anders machen. Das finde ich diskreditiert ja auch irgendwie die anderen und ich habe auch ehrlich gesagt noch nie irgendwas moderiert. Ich glaube, das Konzept ist einfach ein ziemlich anderes, weil es gerade bei den Diskussionsrunden immer einen sehr klaren Themenschwerpunkt gibt. Den gibt es bei uns nicht. Wir versuchen möglichst alles mal abzuklopfen, was dann natürlich auch die ganze Dramaturgie des Ganzen schneller macht. Es gibt auch gar nicht so viele Chancen für die Politiker, sich in stundenlangen Debatten, die hin und her gehen, auszuruhen, sondern es sind schon viele Fragen, die konkret dann eingehen und dann weitergehen.
Du hast eben schon so ein bisschen die Themen angesprochen, die ihr heute Abend abklappern wollt. Was sind so die Hauptthemen?
Das sind drei große Themenblöcke. Es geht darum, wie sich Deutschland verändert, was für Regeln Deutschland braucht und wie in Deutschland umgegangen wird. Vor allem das ganze Integrationsthema ist eines der großen Themenblöcke natürlich. Es geht viel um soziale Gerechtigkeit, alt gegen jung, weil da vieles auseinanderdriftet. Und dann geht es noch ein bisschen um Verbote. Also natürlich ist typisches Jugendbeispiel da das Cannabisverbot. Und ein bisschen exemplarisch muss man das dann, glaube ich, auch abbinden, sonst geht es gar nicht anders.
Wenn du sagst, welche Regeln Deutschland braucht, was meinst du damit?
Da geht es, glaube ich, so ein bisschen um Verbote, was verboten gehört und wie die Logik von Verboten funktioniert. Das ist bei Cannabis zum Beispiel ja ziemlich eindeutig. Das ist, wo sich alle immer wieder dran stoßen, dass eine an sich nicht so gefährliche Droge wie Alkohol verboten ist, während das andere beworben werden darf. Das ist eins davon, warum es in Deutschland immer noch möglich ist, so schnell auf Autobahnen zu fahren, obwohl das ja sehr viele Tote fordert oder Verkehrsunfälle schafft. Da geht es einfach sehr allgemein darum, wie man Verbote rechtfertigt oder auch nicht. Es ist ja auch sehr unterschiedlich von Partei zu Partei, wie man überhaupt dazu steht, den Bürgern etwas vorschreiben zu wollen.
Noch ganz kurz zum Wahlvorgang selbst da in 5 Wochen für uns alle. Wahrscheinlich bist du in so einer Bubble, so wie auch ich, umgeben von Menschen, die wählen gehen. Aber was hast du Leuten, falls du jemanden kennenlernen würdest, der sagt, bringt ja alles nichts, ich gehe gar nicht wählen. Was würdest du so jemandem sagen?
Es ist erstens natürlich ein bisschen dümmlich und es stimmt ja auch einfach nicht. Denn die meisten Wahlergebnisse sind knapp, das heißt, es bestimmen immer wenige Stimmen und ganz oft wenige bestimmen, was dann eigentlich passiert. Ich glaube, so groß ist das aber auch gar nicht mehr. Ich glaube, die Wahlbeteiligung, könnte ich mir vorstellen, wird steigen nach Erfahrungen wie Brexit, wo man sieht, was tatsächlich ein paar Stimmen anrichten können. Darauf würde ich ein bisschen hoffen. Und außerdem darf man sich nicht im Internet beschweren, wenn man nicht davor wählen war. Vielleicht ist das größte Argument.
Danke, Ronja von Rönne. Heute Abend läuft die Sendung Überzeugt uns, der Politiker-Check, 23 Uhr im Ersten. Und mitmachen könnt ihr, Fragen stellen, geht unter dem Hashtag Überzeugt uns bei Facebook Live. Ist auch dabei. So, das war die Redaktionskonferenz am Montagabend. Mit dabei Pascal Fischer.
Tschüss.
Und Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.